dieser Erde, wo wir noch die letzte Gelegenheit haben, uns dem Herrn so zur Verfügung zu stellen, dass auch wir ausreifen können, bis zur letzten möglichen Ausreife. Daniel 9. Daniel 9. Vers 2. Mitte. Da merkte ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, betreffs welcher das Wort Jehovas zu dem Propheten Jeremia geschehen war. Dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollen. So. Und ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche, und ich betete zu Jehova, meinem Gott. Und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der du den Bund und die Güte denen bewahrst, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gesetzlos gehandelt, und wir haben uns empört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, welche in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten, unseren Vätern, zu allem Volke des Landes geredet haben. Dein, o Herr, ist die Gerechtigkeit, unser aber die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tage ist. Der Männer von Juda und der Bewohner von Jerusalem und des ganzen Israel, der Nahen und der Fernen in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Treulosigkeit, die sie gegen dich begangen haben. Jehova, unser ist die Beschämung des Angesichts unserer Könige, unserer Fürsten, unserer Väter, weil wir gegen dich gesündigt haben. Des Herrn, unseres Gottes, sind die Erbarmungen und die Vergehungen. Denn wir haben uns gegen ihn empört und wir haben der Stimme Jehovas, unseres Gottes, nicht gehorcht. Und wir auch nicht. Diesem Wort. Ein bisschen. Aber um in seinen Gesetzen zu wandeln, welche er uns, ich füge hinzu, durch das auserwählte Rüstzeug Apostel Paulus übergeben hat. Und ganz Israel hat dein Gesetz übertreten. Und so weiter und so weiter. Vers 12, und er hat seine Worte erfüllt, das Unglück, das Große über uns gebracht, sodass unter dem ganzen Himmel keines geschehen ist, wie dasjenige, welches an Jerusalem geschehen ist. Vers 14, und so hat Jehova über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Denn Jehova, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Taten, die er getan hat. Aber wir haben seiner Stimme nicht gehorcht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Lande Ägypten mit starker Hand geführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist, wir haben gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt. Herr, nach allen deinen Gerechtigkeiten, lass doch deinen Zorn und deinen Grimm sich wenden von deiner Stadt Jerusalem. Und so weiter und so weiter. Lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist. Und Herr, vergib. Vers 19. Höre, Herr, vergib. Herr, merke auf und handle. Zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Und jetzt, Vers 21. Während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir, Herr, zur Zeit des Abendopfers. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach. Voraussetzung für Verständnis der Geheimnisse Gottes, die der himmlische Vater, dem Apostel Paulus, für uns anvertraut hat. Reißt Gott da, wenn wir uns geschämt haben über unser Versagen. Und während er noch betet und sich demütigt, erscheint der Mann Gabriel, der Erzengel. Und bei uns erscheint nicht der Mann Gabriel, sondern da frohlockt der Heilige Geist. Der ist da, nimmt sich unsere Schwachheit und unseres Versagens an mit unaussprechlichen Seufzern. So wunderbar ist es bei uns. Und er gab mir Verständnis und redete mit mir und sprach. Für uns der Heilige Geist. Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lehren. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen von Gott und ich bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. Als Daniel nur angefangen hat, sich zu demütigen, hat Gott dem Gabriel sofort den Befehl gegeben. Sofort gehst du mir zu meinem vielgeliebten Daniel. Gibst ihm Verständnis und eröffnest ihm meine Geheimnisse, die so gewaltig sind, dass sie während Jahrtausenden noch versiegelt und verschlossen bleiben, obwohl sie schriftlich vorliegen und von jedermann gelesen werden können. Bis zur Zeit des Endes. Dann werden viele es durchforschen und das Verständnis wird sich mehren. Und dann kommt das erste, 70 siebener Zeiten, Vers 24, sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen, den Sünden ein Ende zu machen, die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine äonische, eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Wir haben gestern Abend ein wenig Verständnis bekommen, wie Gott in alle Zeit in siebener Rhythmen, Zeitrhythmen arbeitet, genau nach seiner Festordnung, seinen Festordnungen, die er zeitlich an seinem Himmelschronometer festgelegt hat. Nun dürfen wir zurückkehren zu dem Apostel Paulus und den Galaterbrief aufschlagen. Muss er den Galatern in Vers 6 schon schreiben: Ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, welches kein anderes ist. Nur dass etliche sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, euch Galatern, er sei verflucht. Wer? Der Engel. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt noch einmal, wenn jemand euch als Evangelium etwas verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Denn suche ich jetzt Menschen zufriedenzustellen oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das Evangelium, welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist. Welches von mir verkündigt worden, nicht nach dem Menschen ist. Denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel in dem Judentum gehört, dass ich die Versammlung Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert hat und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, und zwar den verherrlichten Sohn vom Himmel her, in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu Rate und ging auch nicht hin nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien zu den Söhnen der Hagar und den Söhnen Ismaels, anstatt nach Jerusalem. Ihr Lieben, was heißt das schon? Da hat der Geist, der in ihm gewirkt hat, schon die Weiche gestellt. Paulus, Jerusalem, aus. Bitte, sind wir hier ungefähr so weit, wie es war, als Jerusalem, als Jeremia den Königen von Jerusalem sagen musste, mit Jerusalem ist aus. Ist die Auffassung so weit? War es auch mit Jerusalem nach 40 Jahren hier auch aus? Und was damals der Jeremia war, das ist der Apostel Paulus, vor 2000 Jahren gewesen, für Jerusalem. Ging nicht nach Jerusalem. Haben wir es nicht mit Fleisch und Blut geraten, auch nicht mit denen, die in Jerusalem vor mir Apostel waren. Das hat er fast in einem Zug mit Fleisch und Blut nicht beraten. War Jeremia den Menschen gefällig? War Paulus den Menschen gefällig? Missfällig. Und je frömmer sie waren, umso missfälliger. Beide. Darauf, nach 3 Jahren, nach Arabien kehrte wieder nach Damaskus zurück. Damaskus. Es spielt Damaskus heute für eine Rolle. Ne? Und darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas, das Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen anderen der Apostel außer Jakobus. Also Paulus kannte den Jakobus persönlich. Jakobus ist der Exponent. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Jakobus. Paulus antwortet, wenn unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, Jakobus? Jawohl, aber bitte Jakobus, nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Unser Vater Abraham wurde von Gott selbst gerechtfertigt, als er noch ein unbeschnittener Heide war, weil er ihm augenblicklich das Unglaubliche geglaubt hat von ganzem Herzen. Abraham konnte vor Gott, dem Höchsten, kaum Atem holen, war er von ihm schon gerechtfertigt. Außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Ich kann mir denken, es war ja noch ein anderer Apostel mit Namen Jakobus. Hier, Bruder des Herrn, weil er dem Fleisch nach aus dem gleichen Mutterschoß kam wie der Herr Jesus, Maria. Dass er sich da etwas eingebildet hat, nicht? Kann man sich doch leicht denken. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Und darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Versammlungen von Judäa, die in Christo sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zerstörte. Und sie verherrlichten Gott an mir. Darauf, nach Verlauf von 14 Jahren, zog ich wieder nach Jerusalem hinauf mit Barnabas und nahm auch Titus mich mit. Ich zog aber hinauf zufolge einer Offenbarung und legte ihnen das Evangelium vor, das ich unter den Nationen predige, im Besonderen aber den Angesehenen, damit ich nicht etwa vergeblich laufe oder gelaufen wäre. Aber auch Titus, der bei mir war, wurde, obwohl er ein Grieche war, nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit, bitte jetzt, um unsere Freiheit nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut waren, auszukundschaften. Welche wir in Christo Jesu haben. Was haben wir in Christo Jesu? Unsere Freiheit. Vom Gesetz vollkommen. Von jeder Leistungsverpflichtung. Von allem. Von. Auf dass sie uns in Knecht haben. Um unsere Freiheit auszukundschaften. Welche wir in Christo Jesu haben. Auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Also wieder unter das Gesetz brechen. Denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben. Auf der, bitte, was waren das für Brüder? Waren das Juden, die Jesus noch gar nicht kannten? Ah, nein. Nein, das waren Brüder, bitte. Aber Brüder, die dem Evangelium der Freiheit und der Herrlichkeit ohne Gesetz zuwider waren, entgegenwirkten und die wieder unter die Knechtschaft des Gesetzes bringen wollten. Denn wir, denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe, Galater. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott nimmt keines Menschen Person an. Denn mir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir, Barnabas und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun. Da kommt die Sache mit Petrus in Antiochien, wo er dann geheuchelt hat und so weiter. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Das war der Ausgangspunkt, als Paulus vor seinen Reisen mit diesen drei Aposteln Kontakt aufgenommen hatte und sie sich die Hand der Gemeinschaft reichten. Nun schlagen wir Apostelgeschichte 22 auf. Zählt Paulus seine Bekehrung wieder? Apostelgeschichte 22 beginnt. Brüder und Väter, höret jetzt meine Verantwortung an euch. Es ist gut, dass wir die Vorgänge vorher beachten. Kapitel 21, vielleicht Vers 16. Es gingen aber auch einige von den Jüngern aus Caesarea mit uns und brachten einen gewissen Mnason mit, einen Zypier, einen alten Jünger, bei dem wir herbergen sollten. Als wir aber zu Jerusalem angekommen waren, nahmen uns die Brüder freudig auf. Des folgenden Tages aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Das war also nach der letzten dritten Reise, als Paulus wieder nach Jerusalem kam. Zum letzten Mal. Und jetzt. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, Paulus. Ging Paulus mit uns zu Jakobus und allen Ältesten. Jakobus, Chef. Vers 20 Mitte. Jakobus und die Ältesten sprechen zu Paulus. Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, welche glauben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ich danke dem Herrn für dieses klare Wort, das schriftlich überliefert worden ist. Gläubig an den Herrn Jesus und alle Eiferer für das Gesetz. Tragik. Tragik, Katastrophe. Der Mann ist gestorben, damit sein Weib frei sei vom Gesetz. Da der Mann gestorben ist, ist das Weib frei vom Gesetz. Und was passiert? Genau das Gegenteil. Eiferer für das Gesetz, und zwar in welcher Weise? Buchstaben klebend noch Eifer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Moses lehrest und sagst, sie sollen die Kinder nicht beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was ist es nun? Jedenfalls muss eine Menge zusammenkommen, denn sie werden hören, dass du gekommen bist. Tu nun dieses, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich haben. Diese nimm zu dir und reinige dich nach dem Gesetz, genau, mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden, sondern dass du selbst auch in der Beobachtung des Gesetzes wandelst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und so weiter. das und das sollen sie noch halten. Und Paulus geht darauf ein. Vers 27. Als aber die 7 Tage der Reinigung nach dem Gesetz beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel. Warum betone ich die Juden aus Asien? Wir haben ja bei Timotheus gelesen. Brief, letzter Brief des Apostel Paulus überhaupt. 2. Timotheus 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze ist, sondern zum Verderben der Zuhörer. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen. Nein. Wir wollen lesen Vers 14. Vers Kapitel 1. 2. Timotheus 1, Vers 14. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und jetzt. Du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Haben die sich von Christus abgewandt? Nein. Die haben sich von diesem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dem Apostel Paulus allein anvertraut, von mir, Paulus, abgewandt und haben sich wieder nach Jerusalem, dem Jakobus und denen zugewandt, die Eiferer für das Gesetz waren. Jetzt verstehen wir, wenn wir da lesen, Vers 27, als aber die 7 Tage dieser Gesetzesprozedur beinahe vollendet war, sahen ihn die Juden aus Asien, Gläubige natürlich, im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helfet, dies ist der Mensch, der allenthalben lehrt wieder das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch, ja bitte, und diese Städte. Dass Jerusalem drunten ist, in Knechtschaft, wie Ismael aus dem Mutterschoß der Hagar, der ägyptischen Magd, kam und den Vorgang am Sinai der Gesetzgebung illustriert und darstellt. Dass Jerusalem drunten ist in Knechtschaft mit ihren Kindern bis jetzt. So. Unsere Mutter aber, bitte. Da ist etwas dran, was die da meckern, die Juden. Ist nicht nur etwas dran. Gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte, Jerusalem. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Städte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von welchem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es stand ein Zusammenlauf des Volkes. Und sie ergriffen Paulus und schleppten ihn aus dem Tempel und alsbald wurden die Türen geschlossen. Heißt das noch mehr für uns, als dass die Türen geschlossen sind? Apostelgeschichte 21. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt des Volkes von den Kriegsknechten getragen wurde. Denn die Menge des Volkes folgte, schrie und schrie: hinweg mit ihm. Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter und so weiter und so weiter. Vers 39, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Silizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volke zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volke mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er in hebräischer Mundart sie an und sprach, bitte nur schnell, die Volksmenge wird in welcher Sprache angeredet werden? In Hebräisch. Nicht in etliche wissen, was ich dann meine. Nicht in Aramäisch. Geschwister, Brüder, die lehren nicht, das Volk hätte in Aramäisch gesprochen. Deshalb kam jetzt ein aramäisches Neues Testament zustande, ne? Um es den Juden heute leichter zu machen, überhaupt darin zu lesen. Das sind so Kleinigkeiten. Welche drei Sprachen waren ans Kreuz geheftet? Hebräisch, Griechisch und Romaistisch, Lateinisch. Nichts von Aramäisch.
Ja, Aramäisch ist dann nicht ganz ähnlich wie Hebräisch.
Verwandt. Ja. Schon anders, verwandt.
Im Neuen Testament viele aramäische Namen vorhanden, war doch eine Sprache, die noch bekannt war.
Jawohl, bekannt war. Aber bitte, also, weiter. Jetzt beginnt die Rede. Kapitel 22. Brüder und Väter, höret jetzt meine Verantwortung an euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, beobachteten sie desto mehr Stille. Das lag ihnen also sehr, war ihnen Herzenssprache. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, ja, habe gemeint, er sei aus dem Stamm Benjamin. Wir haben ja schon gehört, wie das zu verstehen ist. Nach der Trennung in 10 Stämme und in die 3 Stämme wurden die 10 Stämme Haus Israel genannt und die 3 Stämme Haus Juda. Und auch heute macht man keinen Unterschied. Viele Leviten, die heute wissen, dass sie Leviten sind, wie der Schorschkan, ne? Die werden glatt, bezeichnen sich und lassen sich bezeichnen als Juden. Da darf ich gleich sagen, die Typen von Juden, wo man sagt, dem sieht man von weitem an, dass er ein Jude ist, das sind genau gesehen gerade nicht Juden, sondern das sind Leviten. Was da ist auch kann so? Ne? Das sind Leviten, die das Gesetz handhaben, ohne es zu verstehen, ne? Übergelesen haben. Also er beginnt jetzt diese Rede und erzählt jetzt seine Bekehrung dann. Unter anderem, jetzt ist er soweit in Vers 12 in Damaskus. Ein gewisser Ananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen, daselbst wohnenden Juden, kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, sei sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm auf. Er aber sprach, der Gott unserer Väter hat dich zuvor verordnet, wir wissen schon vor Grundlegung der Welt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Munde zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Und jetzt kommt das Gewaltige. Vers 17. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und in den Tempel betete, dass ich in Entzückung geriet und ihn sah, Jesus, der zu mir sprach: Eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Ist das eine Weichenstellung für diesen Menschen, Paulus? Ich bin versucht zu sagen, fast eine harte Rede. Denn was er jetzt dann sagt, ist verständlich. Geh, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus. Denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach: Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich glaubend ins Gefängnis warf und in Synagogen schlug. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich auch dabei und willigte mit dein und verwahrte die Kleider derer, welche ihn umbrachten. Und er sprach zu mir: Geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Weit weg von wo? Von Jerusalem. Aha, was kommt jetzt? Jetzt kommt in Kapitel 22, Vers 22. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Worte. Aha. Weil die Weichenstellung vom Herrn selbst ganz klar gestellt worden ist. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Worte und erhoben ihre Stimme und sagten: Hinweg von der Erde mit einem solchen, denn es geziemt sich nicht, dass er am Leben blieb. Als sie aber schrien und die Kleider wegschleuderten und Staub in die Luft warfen, befahl der Oberste, dass er in das Lager gebracht würde, und sagte, man solle ihn mit Geißelhieben austauschen, auf dass er erführe, um welcher Ursache willen sie also gegen ihn schrien. Und so weiter. Der Oberste aber kam herzu und sprach zu ihm, Vers 27, sage mir, bist du ein Römer? Und er sprach, ja. Und der Oberste antwortete, ich habe um eine große Summe dieses Bürgerrecht erworben. Paulus aber sprach, ich aber bin sogar darin geboren. Und so weiter. Kapitel 23, Vers 1. Paulus aber blickte das Synhedrium unverwandt an und sprach: Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gewandelt, bis auf diesen Tag. Und so weiter. Vers 6. Da aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere von den Pharisäern war, rief er in dem Synhedrium: Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Ja, dann haben natürlich die Pharisäer Moment für ihn Stellung bezogen. Und jetzt noch, nur noch Vers 11 hier in der Apostelgeschichte, Kapitel 23. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach: Sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, ja und wie, so musst du auch in Rom zeugen. Das erste Wort, aha. Von Jerusalem wird abgeschrieben von Gott, zurückgestellt, und jetzt tritt Rom in Sicht. Rom. Und so lesen wir am Schluss der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 28, da lesen wir noch von Vers 16 an. Als wir aber nach Rom kamen, überlieferte der Hauptmann die Gefangenen dem Oberbefehlshaber. Aber dem Paulus wurde erlaubt, mit dem Kriegsknechte, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Begreiflich. Warum? Der Oberbefehlshaber, der im Schiff war, ne? Was der erlebt hat, ne? Die Wunder, die Gott durch diesen Mann gewirkt hat. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, zusammenrief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Brüder, ich, der ich nichts wider das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden, welche mich, nachdem sie mich verhört hatten, loslassen wollten, weil keine Ursache des Todes an mir war. Als aber die Juden widersprachen, war ich gezwungen, mich auf den Kaiser zu berufen, Cäsar. Nicht, als hätte ich wider meine Nation etwas zu klagen. Um dieser Ursache willen nun habe ich euch herbeigerufen, euch zu sehen und zu euch zu reden. Denn wegen der Hoffnung Israels bin ich mit dieser Kette umgeben. Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben über dich weder Briefe von Judäa empfangen, noch ist jemand von den Brüdern hergekommen, hat uns über dich etwas Böses berichtet oder gesagt. Aber wir begehren, von dir zu hören, welche Gesinnung du hast. Denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr allenthalben widersprochen wird. Von welcher Sekte wurde allenthalben widersprochen? Ja, von dieser Paulus-Sekte da, ne? Nicht von der in Jerusalem. Als sie ihm aber einen Tag bestimmt hatten, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, welchen er die Wahrheit auslegte, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte, von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses als aus den Propheten, von früh morgens bis zum Abend. Und etliche wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde. Andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesajas, den Propheten, zu unseren Vätern geredet und gesagt: Geh hin zu diesem Volk und sprich: Hören werdet ihr hören und nicht verstehen. Und sehen werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Bitte Kassette wenden. Ich die Augen schließen, wenn ich will. Wenn ihr dies nicht sehen will. Aha. Ihre Augen haben sie geschlossen. Damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren. Die haben die Augen geschlossen, um nicht zu sehen und nicht zu hören, die Ohren verstopft. Sonst wäre Gefahr gewesen, dass sie sich bekehren würden. So ist die Sache. Augen geschlossen, damit sie ja nicht etwa sich bekehren. Zu diesem Jesus oder gar zu diesem Saul von Tarsus. Und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Und als er dies gesagt hatte, gingen die Juden weg und hatten viel Wortwechsel unter sich. Er aber blieb 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert lehrte. Schlagen wir den Kolosserbrief auf. und kommen zum Abschluss. Vers 16. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Das ist Jesus Christus. Die in den Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Der Panther, das All, ist durch ihn und in ihn hineingeschaffen. Kurze Zusammenfassung des Vorsatzes Gottes. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Versammlung, welcher der Anfang der Versammlung, welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus Toten, auf dass er in allem den Vorrang habe. Also Erstgeburt, auf dass man in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waren nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos, unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden ist der ganzen Schöpfung, ja, Engel hören ja zu und lauschen, der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Ich, Paulus, geworden bin, mir anvertraut. Kapitel 2. Die wunderbaren Worte von Vers 9 an. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr seid vollendet, vollkommen gemacht in ihm, welcher das Haupt jedes Fürstentums, also auch im ganzen Weltall, und Gewalt ist, in welchem auch ihr beschnitten worden seid, mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung, nämlich in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm gekreuzigt, unser alter Mensch, mit ihm gestorben am Kreuz, mit ihm begraben. Das ist die Beschneidung des Christus. Und das ist die Taufe des Christus. Eingetaucht in den Tod und wir mit ihm gekreuzigt, gestorben, begraben. Wir wurden mit ihm in seiner Taufe, die Gott über ihn verhängt oder für ihn bestellt hat, mit getauft worden. Auch hier gilt für uns, wie viel noch zu tun. Eines können wir uns freuen, in unseren Leiben am Fleische, weil unser Fleischleib schon ein Glied am Leibe des Christus ist. Und was wir am Fleische leiden, sind Leiden des Christus. Er kennt unseren alten Menschen nicht mehr und hat bei uns nichts zu reklamieren und zu beanstanden. Haben das auch schon gemerkt? Die Freiheit, die dem Apostel Paulus anvertraut worden ist, die ist überragend. Abschließend in Kolosser 2 noch einige Worte. So richte euch nun, die in dieser Freiheit seid, nun niemand über Speise oder Trank, wie steht es in der Gemeinde Jesu aus, Wie sieht's da aus auf dem ganzen Erdenrund? Wir hatten keine Speise und Trank, Vorschriften gestellt. Wird gewarnt vor gewissen Tränken, die sie zu trinken, vor gewissen Medizinen sie ja nicht zu nehmen. Es gibt ganze Bücher, die davor warnen. Liebe Geschwister, wo sind wir gelandet? Nur weiterlesen. So richte euch nun niemand über Speise oder Trank oder in Ansehung eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die in Schatten der zukünftigen Dinge sind, nur dunkle Angelegenheit. Der Körper aber, der diese Schatten wirft, ist der des Christus, darf hier nicht stehen bleiben. Lasst niemand euch um den Kampfpreis bringen, der seinen eigenen Willen tut, in Demut und Anbetung der Engel, indem er auf Dinge eingeht, die er gesehen hat oder auch nicht gesehen hat, eitlerweise aufgeblasen von dem Sinne seines Fleisches und nicht festhaltend das Haupt, aus welchem der ganze Leib durch die Gelenke und Bande der Darreichung empfangen und zusammengefügt, das Wachstum Gottes wächst. Vers 20, jetzt kommt die Konsequenz im Einzelnen. Wenn ihr oder da ihr mit Christo den Elementen, den Satzungen dieser Welt, Gesetz vom Sinai im Vordergrund, gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, sonst verunreinigst du dich. Berühre nicht, koste nicht, also iss nicht, nimm ja nicht in den Mund. Koste nicht, betaste nicht. Dinge, welche alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind, nach den Geboten und Lehren der Menschen, soll man nicht kosten, nicht essen, nicht trinken, nicht betasten, nicht berühren. Was sind das für Lehren von Menschen, von frommen, ganz frommen Menschen, nach Geboten und Lehren der Menschen, welche zwar einen Schein von Weisheit haben, in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und in Nichtverschonen des Leibes und nicht in einer gewissen Ehre zur Befriedigung des Fleisches. Ärgernis für ganz Fromme.
Aber damit. Ja,
bravo. Genügt, brauchst weiter nichts zu sagen. Also bitte kein Ja, Bruder Muhl, aber. Da sind wir groß im Ja, aber. Nein, nicht Ja, aber, sondern. Ja, ein Lieblingswort von unserem lieben Willi. Ach, glaube ich, von beiden Willi oder allen Willi, die hier sind.
Darf ich sagen, wo?
Jawohl.
1. Thessaloniker.
Ja, Vers 23.
Kapitel 5.
Jawohl. Er selbst aber, kein Engel, kein Geschöpf, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun.
Halleluja!
Halleluja. Oh, jetzt
was wir gelesen haben im letzten Kapitel, Vers 22. Von dieser Sekte ist uns bekannt, dass hier allen Tauben widersprochen wird. Da kamen die Juden und haben widersprochen, das haben wir erst gehört. Das ist doch eine Boshaftigkeit, einer solchen Sekte des Paulus zu widersprechen, der ein volles Evangelium der Gnade verkündet. Da werfen wir wieder einmal, wie es vielfach vorgekommen ist, dann wieder bei seiner Stelle, die Steine fliegen auf die Juden. Da sage ich dann, halt. Nicht Steine werfen, wir machen es genau gleich. Wir bekommen Steine, weil wir Glieder dieser Sekte sind. Wie viele Steine werfen geworfen auf diese Sekte? Heute? Nicht von Juden, von unseren lieben Geschwistern. Wir sind ja auch gläubig. Und auch Gottes Kinder, wie die gläubigen Juden hier fallen. Muss ich immer wieder zurecht richten, was dann verurteilt wird an den Juden in vielen anderen Gebieten. Nicht Steine werfen auf Juden, die es nicht verstanden haben, weil wir unsere Christenheit, unsere Geschwister in Christo, es genau gleich treiben. Und aufgepasst, dass nicht in unserer Hand dann so ein Stein liegt, bestimmt für andere. Wir wollen diese Morgenstunde schließen mit Lied 806. Für dein Wort, deine Verheißungen, dass auch diese Welt verklärt, neu geschaffen wird in deinem Licht. Du siehst, dass den Jammer, die Not, das Elend in dieser Welt. Oh, wenn wir keine Hoffnung hätten. Danke, dass in Jesus Christus, deinem Sohn, diese ewige, lebendige Hoffnung in unserem Herzen sein darf. Diese Hoffnung, dass wir unsere Augen hinaufheben dürfen zu dir, denn von dir kommt die Hilfe. Nimm Dank, dass dein Wort uns das klar bezeugt, dass du wirken wirst in dieser Nacht, in dieser Finsternis der Welt und dein Licht scheint. Im Sohne Jesus Christus. Dank, dass wir das bezeugen dürfen, glauben dürfen, uns freuen dürfen an deiner Botschaft. Sie möge auch heute, Herr, in dieser letzten Stunde, wo wir beisammen sind, uns klar vor Augen gestellt werden. Danke für diese Gnade, Vater. Amen.
Amen. Thema unserer Konferenz, wie man sagt, der Prophet Jeremia. Und in dieser letzten Stunde dürfen wir hineinsehen, in der Hauptsache, ins letzte Kapitel des Propheten Jeremia, Kapitel 52. ihr begreift, dass ich nicht gleich nachgekommen bin, was das bedeuten soll. Jeremia 52, Vers 17. Und die Chaldäer zerschlugen die ehernen Säulen, die am Hause Jehovas waren. Und die Gestelle und das eherne Meer, welche im Hause Jehovas waren. Und sie führten alles Erz davon nach Babel. Und sie nahmen die Töpfe weg und die Schaufel und die Lichtmesser und die Sprengschalen und die Schalen und alle ehernen Geräte, womit man den Dienst verrichtete. Auch die Becken und die Räucherpfannen und die Sprengschalen und die Töpfe und die Leuchter. Warum heißt das hier und die Leuchter? Im Heiligtum des herrlichen Salomonischen Tempels waren 10 goldene Leuchter und 10 Schaubrottische und so weiter. Und die Leuchter und die Schalen und Spendschalen, was von Gold war, das Gold und was von Gold war, das Gold nahmen sie. Die Geräte haben sie weniger beachtet oder gar missachtet. Und was von Silber war, nahmen sie das Silber. Das nahm der Oberste der Leibwache weg. Die 2 Säulen, von denen wir gelesen haben, die haben sie zerschlagen, waren riesenäherne Tragelemente. Die 2 Säulen, das eine Meer und die 12 ehernen Rinder, welche unter demselben waren, und die Gestelle, welche der König Salomo für das Haus Jehovas gemacht hatte. Das Erz aller dieser Geräte war nicht zu wägen. Und die Säulen, 18 Ellen war die Höhe der einen Säule, und ein Faden von 12 Ellen umfasste sie. Und ihre Dicke war 4 Finger. Also die Dicke, die Wandstärke der Säule. Und sie war innen hohl. Und ein Kapitell von Erz, also ein Säulenhaupt, war darauf. Und die Höhe des einen Kapitells war 5 Ellen. Und, jetzt kommt das, was uns besonders interessiert noch heute Abend. Und ein Netzwerk von Granatäpfeln waren an dem Kapitell ringsum. Alles von Erz. Und desgleichen war die andere Säule und Granatäpfel daran. Und der Granatäpfel waren 96 nach den 4 Winden hin. Aller Granatäpfel waren 100 am Netzwerk ringsum. Dieser Vers 22 und 23 und die kurzen Bemerkungen von den Säulen selbst interessieren uns jetzt abschließend. Ergänzend darf ich noch darauf hinweisen, dass in den letzten Kapiteln des Propheten Jeremia dann in einer einmaligen, klaren, scharfen Weise dann der Sturz Babels beschrieben wird und der Sturz Nebukadnezars. Und zwar so beschrieben wird, dass hier fast noch deutlicher und in Einzelheiten ganz scharf gefasst der Fall des dritten Babel, das jetzt dann gebaut werden wird, beschrieben ist in den letzten Kapiteln des Propheten Jeremia. Die Chaldäer zerschlugen die ehernen Säulen, die am Hause Jehovas waren. Salomo hat den beiden Säulen einen persönlichen Namen gegeben. Die eine Säule nannte er Boas Und die andere nannte er Jakin. Die wunderbare Gestalt und Person des Boas kennen wir aus dem Buche Ruth. In ihm ist Kraft, Boas. In ihm ist Kraft auf Deutsch. Passt für eine Säule. Jakin, er befestigt, passt auch für eine Säule. Alles von Erz, was diese Dinge betrifft, und dann Gold, Silber, Erz, Eisen und so weiter, diese Dinge alle von Erz. Gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Wie wurde die Schlange genannt, die Mose erhöht hat? Mache, Mose, mache eine Schlange aus Erz. Und befestige sie an einem Holz, an einer Stange. Wir wissen, was dann geschah. Jeder, der von den giftigen, feurigen Schlangen gebissen, tödlich gebissen war schon und glaubend da hinaufschaute, an die erhöhte, eherne Schlange, so wird sie ja genannt. So etwas. Erz, nein, zuerst Schlange, heißt im Hebräischen Nechesh. Nechesh. Schlange. Mache eine Schlange von Erz, heißt, so gut ich das im Hebräischen und im Deutschen jetzt wiedergeben kann, mache eine Nechesh aus Nechesh. Ja, so etwas. Zweimal Schlange dann. Nur das zweite Mal setzt der Geist Gottes hinter die Schlange noch den letzten hebräischen Buchstaben. Tau oder Taf. Und dieses Tau oder Taf stellt Christus als den letzten Menschen, den letzten Adam dar, Golgatha. Genau das, gleich wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, die eherne Schlange. Also muss des Menschen Sohn erhöht werden. Also zur Schlange gemacht werden, zur Sünde der ganzen Welt. Das Symbol ist die Schlange. Und was geschieht? Wenn der Gekreuzigte zur Sünde gemachte Heilige Gottes sich ans Ende der Schlange macht, anhängt, was passiert dann? Dann ist keine Schlange mehr da, sondern dann ist er aus der Schlange Erz geworden. Und was ist Erz? Bitte? Erz bedeutet in dem Zusammenhang, dass jetzt gerade das gottfeindlichste Element und Wesen, Schlange, und Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, das Lamm Gottes, hängt sich da an, dann verwandelt sich das Schlangenwesen in das tragfähigste Element im Hause Gottes. Stimmt? Was sind denn Säulen? Ja, wie ist denn mit dem? Und Schlangen, das sind Geistwesen, Dämonen, satanische Wesen vorerst, das ganze satanische Wesen. Holz, Menschen. Akazie ist der Baum oder das Holz der Sünde. Das Akaziental, und Israel kam ins Akaziental, ins Tal Sittim, Hebräisch. Und die Söhne Israels hurten mit den Töchtern der Nationen ringsum. Akaziental, genannt das Tal der Sünde Israels. Sittim, Akazienholz. Was wählt Gott für Holz aus, um die Bundeslade zu bauen? Akazienholz. Alle Tragelemente bei der Stiftshütte, da ist ja nichts aus Metall konstruiert, sondern alles aus Holz. Alle Tragelemente in der Stiftshütte sind Akazienholz. Aber bitte, keine Akazienbäume. Die Akazienbäume, die Sünder, denen wurde zuerst die Axt an die Wurzel gelegt und dann wurden sie gefällt und mussten sterben. Stimmt's? Und dann wurden sie genommen und zurecht gezimmert und dann mit Gold überzogen. Also, was sagt Jesus? Simon, du Pharisäer, dir habe ich was zu sagen. Das Weib da, das du verachtest. Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem viel vergeben wird oder werden muss und viel vergeben wurde, der liebt viel, Simon. Und wem nur wenig vergeben kann, Jesus meinte ihn, den Pharisäer, der liebt nur wenig. Muss man einem großen Sünder mehr vergeben als einem kleinen? Wer von beiden ist tragfähiger in der Liebe Gottes nachher? Stimmt das beim vornehmsten aller Sünder, beim Apostel Paulus? Also unter den Hölzern, das sind Menschen dargestellt. Des Menschen Sohn vergleicht sich, so dies geschieht am grünen Holz. Wen meint er da? Sich selbst. Was will an Dürren an euch allen werden? Aber jetzt handelt es sich um Geistwesen. Nichts Geringeres als um die Schlangen. Die Schlange. Hoffnungslose Situation für uns Fromme. Und was ist geschehen am Kreuz? Taf. 22. Buchstabe. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Entschuldigt, liebe Geschwister, darf ich sagen, warum? Dass aus einer Schlange, ich weiß, was ich sage, tragfähigstes Element werden kann. Mehr brauche ich nicht zu sagen und sage auch nicht mehr. Aber sagt das niemand. Es genügt, wenn es hier in der Kassette ist. Nicht? Genügt. Liebe Geschwister, wir können uns dagegen auflehnen in unserer Frömmigkeit und werden uns dann umso mehr schämen müssen, ja, als Simon Pharisäer vor dem Richterstuhl Christi. Nechesh. Bitte?
Nechesh oder Nachash oder Mashiach oder Messiah haben genau den gleichen
Zahlenwert. Weil der Messias zur Schlange gemacht worden ist. Genau der gleiche Zahlwert. Ich danke. Ja, wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Die tragfähigsten Elemente. Wie heißt denn die Mutter des Boas, dieses wunderbaren Mannes? Rahab, die Hure von Jericho. Warum guckt ihr mich so an? Du machst sogar Runzeln. Ja, wir gesehen, das hat abgefärbt. So. Also, ihr Leben. Wir merken so langsam, es geht heute in diesen Tagen, Monaten und Jahren der letzten Ausreife zu. Deshalb offenbart Gott solche Dinge. Ja, gibt es denn Dinge, die Gott uns offenbaren will, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines menschlichen Herz gekommen sind? Gibt es denn sowas? Sogar Tiefen der Gottheit werden erforscht. Da müssen wir doch praktische Beweise für so ein Zeugnis des Apostels Paulus haben. Davon wimmelt unsere Bibel. Also. Und was genehmigt Gott dem Nebukadnezar und seinen Leuten? Boas und Jakin zusammenzuschlagen, zu zerstören. Hat Gott genehmigt, seinen Tempel in Jerusalem, denn das wunderbarste Bauwerk, das die Menschheit je gesehen hat, den Tempel Salomo, zu zerschlagen, zu zerstören? Jede Seele unterwerfe sich der obrigkeitlichen Gewalt, die Gewalt über sie hat, über ihn hat. Und da rebellieren die Frommen. Und Gott macht ganze Arbeit. Unser ganzer alter Mensch bleibt dem Fluch unterworfen. Wer Seele sündigt, muss sterben. Unbarmherzig. Weil es Gott kein Jota ändert. Es sind nicht unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes. Werden sie deshalb nicht abgebrochen, diese Tempel des Heiligen Geistes? Na, bitteschön. Die wunderbarsten Herrlichkeiten dran. Weiter. Nochmal Vers 20, die zwei Säulen. Und dann das eine Meer und die 12 ehernen Rinder. Die 12 ehernen Rinder, das sind die 12 Stämme Israels. Wenn sie gerettet sind, tragen sie das eherne Meer. Was ist das Meer? Alle Nationen werden getragen durch die geretteten 12 Stämme Israels. Sind die Nationen satanisch geladen? Das Meer. War Israel satanisch geladen? Wie? Was sagt Jesus den Juden, wenn sie sagen, wir haben Abraham zum Vater? Ihr seid vom Teufel, euren Vater, inspiriert. Jesus. Nochmal werden Vers 21 diese Säulen näher beschrieben. Ja, warum denn? Jetzt sind sie ja schon zerstört. Warum denn? Warum werden die noch beschrieben? Ist Hoffnung auch für diese Säulen? Gehören diese Säulen auch zur Schöpfung? Was geschieht mit der Schöpfung, die dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen ist? Auf Hoffnung hin, der Vergänglichkeit unterworfen, auf dass auch die ganze Schöpfung verwandelt wird in die gleiche Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes. Halleluja! So. Deshalb werden diese Dinge noch einmal überhaupt erwähnt. Mit einem Klang von Wehmut, schade, unbegreiflich, unverständlich. So, wird immer schöner jetzt. Achtung. Was haben wir gelesen? Granatäpfel, Netzwerk, auch von Erz. Und desgleichen war die andere Säule und Granatäpfel daran. Die Zahl der Granatäpfel an einem Netzwerk war 96 nach den vier Winden hin. Aller Granatapfel waren 100 am Netzwerk ringsum. Ja, was stimmt jetzt? 96 oder 100? Gucken wir mal schnell hierher. Ich zeichne den Grundriss des Säulenkopfes so. Also wir gucken so von oben, nicht? Ich zeige es so. Jetzt waren, da ist Norden, nicht? Nach Norden waren 24 Granatäpfel. Und nach Westen und nach Süden und nach Osten. Nicht? Nach den vier Winden zusammen 96. Nicht? Geteilt durch 4 gibt 24. Und jetzt waren diagonal, ja, wenn hier jetzt der Grund ist, da je 24, an den Ecken, also nach Nordosten, Nordwesten, Südosten und so weiter, diagonal verteilt die Ecken mit 4 größeren Granatäpfeln noch dekoriert. So. Also im Ganzen 96 und 4 gibt 100. Ne? Aber jetzt, die Rechnung ist noch nicht fertig, die kommt erst. Aha. Bevor wir das noch näher ansehen, wir gehen jetzt schön der Reihe nach, schlagen wir auf Hohelied 4, Vers 13. Kapitel 4, Vers 13. Da sagt er, der Christus, zu seiner Geliebten: Was dir entspricht, ist ein Lustgarten, erstens von Granaten, oh, mit edlen Früchten, zweitens Zyperblumen oder Zypertrauben, drittens Narden, Narde wird wiederholt, dann kommt die zweite Dreiergruppe, Safran, Würzrohr und Zimt. Die dritte Dreiergruppe, Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe. Das ist der eine Lustgarten des Christus. Beschrieben. Warum sind es 3x3 Stücke? Das ist die alttestamentliche Darstellung dessen, was Paulus in Galater 5 nennt. Die Frucht des Geistes ist erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens, siebtens, achtens, neuntens. Was ist der erste Teil der Frucht des Geistes? Liebe, Freude, Friede. Und in diesem Lustgarten des Heiligen Geistes hier, was ist das erste? Granate, das ist das Symbol der Liebe. Wir werden es gerade noch hören. Die wunderbare Granatfrucht, aus der Teufel Kriegsgranaten gemacht hat, stimmt's, ne? Granate, Zypertraube, was kommt zweitens? Liebe, Freude, was ist denn der Wein, der das Mensch, das Herz des Menschen erfreut? Und drittens, Liebe, Freude, Friede. Narde ist das Symbol für den Frieden. Und den Begriff Frieden erwähnt Christus und das ganze Neue Testament etwa 5, 6, 7 Mal, wenn das Wort Friede erscheint, wiederholt. Friede gebe ich euch, meinen Frieden lasse ich euch. Paulus, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und so weiter, und gerade nächster Vers, und der Gott des Friedens. Und was lesen wir hier? Narde gleich Friede, bedeutet Friede. Nebst Narden, Narde. Und auch zweimal. Und abschließend, die beiden letzten Stücke heißen hier Myrrhe und Aloe. Das heißt Enthaltsamkeit, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Myrrhe und Aloe. War Jesus Christus auch in den letzten Stunden, Minuten seines Lebens sanftmütig? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.
Fortgang auf Kassette 6.